Am 1. September 2024 wird in Thüringen gewählt. Was würde es für die Menschen, die in Thüringen leben, bedeuten, wenn eine autoritär-populistische Partei dort an die Macht kommt und fortan das Bundesland in der Mitte Deutschlands regieren würde?
Die Erosion der demokratischen Kultur im Freistaat Thüringen beobachten Kolleginnen und wir schon seit geraumer Zeit.
Diese Entwicklung ist überhaupt kein Selbstläufer, sondern wir haben es in der Hand, sie zu verhindern.
In den meisten Fällen müssen sich Institutionen, EntscheidungsträgerInnen, Zivilgesellschaft und auch die politische Öffentlichkeit wehren.
Hallo, ich bin Steffi Groth und ihr hört Thüringen 2024. Was wäre, wenn? Ein Podcast, den wir zusammen mit dem Thüringen-Projekt des Verfassungsblocks im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung produzieren. Das hier ist die 6. und damit letzte Folge. In den vergangenen 5 Folgen haben wir gezeigt, dass der gesellschaftspolitische Umbau in Thüringen durch eine mögliche autoritär-populistische Regierung nicht bloß ein Gedankenspiel oder Panikmache ist, sondern ein Szenario, das durchaus möglich ist. Und wir haben es ja in den vorherigen Folgen schon deutlich gemacht, mit autoritär-populistischer Regierung meinen wir eine Regierung, die ganz bestimmte Strategien anwendet, um ein autoritäres Regime zu errichten. Sie nutzt dafür vor allem demokratische Mittel und sie beruft sich auf ein populistisches Narrativ. Behauptet also, dass allein sie den wahren Willen des Volkes repräsentieren würde und sie nutzt jede Gelegenheit, die sich ihr bietet, unliebsame Stimmen auszugrenzen. Heute gehen wir unter anderem der Frage nach, ob und wie das Wahlrecht und die Spielregeln der Demokratie selbst verändert werden können. Könnte eine autoritär-populistische Regierung die Verfassung selbst ändern? Und vor allem, müssen wir dabei still und tatenlos zuschauen? Ist diese Entwicklung unaufhaltbar? Oder was kann denn ich, was kann jeder und jede von uns tun? Um das herauszufinden, sprechen wir auch heute mit Experten aus Wissenschaft und Journalismus. Und auch das Team vom Thüringen-Projekt steht mir wie immer zur Seite. Und ich fange mal mit dir an, Klaas. Schön, dass du da bist.
Hallo Steffi, freue mich sehr, hier zu sein.
Klaas, du hast Rechtswissenschaft und Philosophie in Münster studiert. Du bist beim Thüringen-Projekt wissenschaftlicher Mitarbeiter und daneben promovierst du an der Humboldt-Universität in Rechtsphilosophie. Was sind denn die Themen, die dich in den letzten Monaten am meisten beschäftigt haben?
Ja, im Thüringen-Projekt habe ich mich vor allem mit dem Bereich der Öffentlichkeit im weitesten Sinne beschäftigt, also so ein bisschen das Recht der Zivilgesellschaft, aber auch andere Fragen wie die Betroffenheitsperspektive oder die kommunale Ebene. Daneben habe ich mich auch mit den methodischen Grundlagen des Projekts beschäftigt, also der sogenannten Szenario-Methode, die wir anwenden. Das ist so ein bisschen die Frage, welche interdisziplinären, rechtswissenschaftlichen und politikwissenschaftlichen Elemente dort methodisch zum Einsatz kommen und wie man das im Verfahren ausgestaltet.
Und je tiefer du eingestiegen bist über die letzten Monate, gab es da irgendwas, was dich besonders überrascht hat?
Also insgesamt hat mich besonders überrascht, wie viel einfach möglich ist. Man denkt ja traditionell, dass die Checks and Balances vom demokratischen Rechtsstaat schon in der Lage sind, Missbrauch und autokratische Methoden einzuhegen. Aber ich fand bestürzend, dass das in vielen Fällen einfach gar nicht der Fall ist, sondern in ganz unterschiedlichen Bereichen, eigentlich fast jedem, den wir uns angeguckt haben, geht halt irgendetwas und die Reaktionsmöglichkeiten sind häufig gar nicht so klar. Und ich glaube, dafür haben wir in den letzten Folgen auch eine Menge eindrückliche Beispiele gesammelt.
Ja, total. Und du hast fürs Thüringen-Projekt auch zusammen mit Vivien Kube, die wir hier im Podcast schon in Folge 4 gehört haben, einen Artikel verfasst mit dem Titel Voraussetzungen fördern oder wie die Demokratie überlebt. Und dort schreibt ihr gleich im ersten Satz, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst gar nicht garantieren kann. Was meint ihr damit genau?
Ja, da steigen wir jetzt in so ein bisschen eine Metafrage ein, die dahinter steht. Nämlich handelt es sich ja bei diesem Spruch um das sogenannte Böckenförde-Diktum. Also es ist nicht von uns, das ist von Ernst Wolfgang Böckenförde, der ein berühmter Verfassungs- und Staatsrechtler war und auch am Bundesverfassungsgericht tätig war. Und der ursprüngliche Kontext, als er das mal in den 60ern gesagt hat, war tatsächlich bezogen auf die Kirche. Nämlich ging es darum, dass in zunehmender Säkularisierung, also der Trennung von Kirche und Staat, man natürlich das Problem kriegen könnte, dass das Vertrauen der Menschen in den Staat, davor von der Kirche aufgefangen, dann eben nicht mehr so gegeben ist. Und Was das heute heißt, ist tatsächlich so ein bisschen umgangssprachlich oder abgewandelt. Man spricht häufig nicht mehr von freiheitlicher, säkularisierter Staat, wie im Ursprungszitat, sondern von der Demokratie im Großen und Ganzen und meint damit eigentlich vor allem, dass es so ein positives Grundverhältnis der Menschen braucht zur Demokratie. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann kann die Demokratie auch nicht funktionieren.
Und würdet ihr das denn auf heute übertragen? Also seht ihr das heute auch so, dass das nicht gegeben ist?
Unser Punkt oder unsere Perspektive in dem Artikel war vor allem, dass das ein bisschen zu kurz gedacht ist. Denn der Staat, der hat natürlich sehr wohl Werkzeuge und Hebel in der Hand, um genau dieses Vertrauen der Menschen an sich selbst auch zu beeinflussen. Und das beste Beispiel ist dort der Bereich der sogenannten Demokratieförderung. Das sind letztlich Finanzmittel oder Zuwendungen aus dem Haushalt des Staates, der auf verschiedenen Ebenen ausgeschüttet wird an Organisationen und Vereine in der Zivilgesellschaft, um sie zum Beispiel dazu zu ermächtigen, politische Bildung zu betreiben. Und insofern wäre es naiv zu glauben, unserer Meinung nach, dass so eine autoritär-populistische Regierung diesen Hebel nicht auch nutzt und dort eben das Demokratieverständnis zu den eigenen Gunsten so ein wenig ändert. Und insofern müsste man eine neue Formulierung vielleicht finden und sagen, dass zumindest die Demokratie von Voraussetzungen lebt, die sie auch beeinflussen kann.
Okay, und wie könnte ein autoritär-populistisches Regime das nutzen, diesen Hebel ansetzen, um die Demokratie ins Wanken zu bringen?
Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, es gibt verschiedene Verständnisse von Demokratie. Wir verstehen die Demokratie heute als repräsentativ. Wir glauben, dass ein Parteiensystem essentiell ist. Wir sagen auch, dass so Sachen wie Minderheitsrechte dazugehören. Aber es gibt eben noch ein anderes Verständnis. Dieses Verständnis sagt auch Demokratie, es sagt auch Herrschaft des Volkes. Denn in Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz steht ja auch, die Staatsgewalt oder alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Aber sie meinen da etwas ganz anderes, denn für sie geht es da um einen sogenannten wahren Volkswillen. Und dieser Volkswille, der ist quasi schon immer da und gesetzt. Und der kann im Einzelfall vielleicht dann auch durch Wahlen bestätigt werden. Und deswegen stellt man sich auch zur Wahl. Aber wenn die Wahl nicht zu den eigenen Gunsten ausgeht, dann hat man immer noch diesen eigentlichen wahren Willen, der unterdrückt wird. Und im Bereich der Demokratieförderung könnte man natürlich diese Art von Demokratieverständnis fördern und könnte so schaffen, dass die Demokratie anders verstanden wird, dass sie zum Beispiel völkisch oder ethnisch konnotiert wäre.
Klaas, wie sehen denn mögliche Szenarien autoritärer Politik genau in diesem Bereich aus?
Ich glaube, das einfachste, auf der Hand liegende Szenario wäre, dass man einfach das bestehende Demokratieförderprogramm, das heißt Denkbund in Thüringen, beenden würde. Das heißt, all diese finanziellen Mittel würden einfach wegfallen. Das würde ohne weiteres gehen. Das ist einfach Haushaltsrecht, also das Königsrecht des Parlamentes. Ebenso wäre es ohne weiteres möglich, ein eigenes autoritäres Programm mit den Haushaltsmitteln auf die Beine zu stellen. Dort könnte zum Beispiel ein völkisch konnotiertes Verständnis von Demokratie vorangetrieben werden. Ja, und zuletzt kann man auch auf lokaler Ebene eine Menge Schaden anrichten. Wenn zum Beispiel ein Landratsamt von einem autoritären Populisten besetzt ist, dann könnte er dort die sogenannten Partnerschaften für Demokratie, das ist sozusagen die lokale Ebene von diesen Demokratieförderprogrammen, stören und beeinflussen. Denn rechtsverbindlich wird dort die Beantragung dieser Fördermittel eben im Landratsamt entschieden. Und wenn man dort zum Beispiel besonders genau hinschaut bei den Rechnungen oder inhaltlich Schaden anrichten will, dann wäre das ohne weiteres möglich. Insgesamt würde die bestehende Zivilgesellschaft dann leer ausgehen. Ihr Verständnis von vielfältiger und transparenter Gesellschaft und Öffentlichkeit wäre eben einfach nicht mehr förderwürdig aus Sicht der autoritären Populisten und würde damit vor dem Ausstehen. Das beträfe zum Beispiel auch viele Beratungs- und Ausstiegsangebote im Bereich Rechtsextremismus.
Das klingt erstmal ziemlich beunruhigend. Was kann man denn dagegen tun?
Im Grunde geht es an der Stelle darum, gegenzusteuern, denn so wirklich aufhalten kann man diese Förderprogramme, die eben eine Haushaltsfrage sind, an der Stelle nicht. Und es gibt verschiedene Ebenen. Wir haben jetzt von der Landesebene geredet, aber es gibt eben auch eine Bundesebene der Demokratieförderung. Dort ist das entscheidende und größte Förderprogramm Demokratie leben. Und dort könnte der Bund reagieren und er könnte quasi an den Landesstrukturen vorbei trotzdem die Zivilgesellschaft unterstützen. Da hängen eine Menge Folgefragen dran von zum Beispiel Gesetzgebungskompetenz und Zuständigkeiten. Aber im Großen und Ganzen wäre das möglich, zum Beispiel indem man bundesweite Beratungsverbände unterstützt.
Okay, und jetzt mal unabhängig davon, ob der Staat darauf Einfluss nimmt, wenn eine Gruppe von Menschen sich in demokratischen Wahlen für die Politik einer autoritär-populistischen Partei entscheidet, also de facto ihre Stimme dafür nutzt, dafür zu wählen, müssen wir das denn nicht, so blöd wie es klingen mag, akzeptieren?
Selbstverständlich ist die Wahlentscheidung eines jeden Einzelnen zu akzeptieren. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ich glaube, die interessante Frage an der Stelle ist aber, wie kann denn der Staat, wie kann die Demokratie als Ganzes, falls es denn so weit kommt, falls so viele Menschen ihre Stimme in diese Richtung nutzen, damit umgehen? Gibt es vielleicht Spielregeln unserer Demokratie, also eine Art rote Linie oder Ähnliches, die irgendwann erreicht ist und die eben nicht mehr so einfach hingenommen werden muss, wenn die Demokratie als Ganzes auf dem Spiel steht? Und ich glaube, hierfür hat unsere Verfassung, also das Grundgesetz, auch einige Antworten parat. Ich glaube, der Stichpunkt, der vielen auch bekannt ist, ist hier die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung, also derjenige Kern unseres Grundgesetzes, der beschreibt, was unbedingt geschützt werden muss. Und wenn man dann darauf ausgerichtet ist, als Partei, als Bestrebung, diesen Kern abzuschaffen, dann ist das eben verfassungswidrig. Und dieser Kern besteht im Wesentlichen aus Menschenwürde, Demokratieprinzip und Rechtsstaatlichkeit. Wer dagegen vorgehen will, dem muss man, und damit meine ich jetzt unser politisches System insgesamt, eben gerade nicht akzeptieren. Es gibt einfach politische Ansichten, die schlicht verfassungsfeindlich sind, was das Bundesverfassungsgericht auch in den Urteilen zur NPD zum Beispiel dargestellt hat. Dabei handelt es sich aber letzten Endes nur um einen Rahmen, also einen sehr breiten Grundkonsens. Und dieser muss im Sinne einer lebendigen Verfassung von den Menschen im Hier und Jetzt natürlich immer wieder neu verhandelt werden.
Wir haben ja in den vergangenen Folgen bereits mehrfach gehört, wie Diskursverschiebungen funktionieren, wie mit Angst auch Politik gemacht wird, und wollen aber jetzt an der Stelle nochmal genauer schauen und verstehen, warum sind denn autoritär-populistische Ideen überhaupt so beliebt? Wie ist der Diskurs in Thüringen eigentlich zu dem geworden, was bzw. wie er heute ist und geführt wird?
Die Erosion der demokratischen Kultur im Freistaat Thüringen beobachten Kolleginnen und wir schon seit geraumer Zeit.
Das ist der Soziologe Axel Saalheiser vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Er war von 2012 bis 2021 Co-Autor des Thüringen-Monitors. Das ist eine Langzeitstudie der Friedrich-Schiller-Universität Jena zur Messung politischer Einstellungen im Freistaat Thüringen.
Wir können wiederum in unseren langjährigen Untersuchungen zur politischen Raumkultur durchaus Befunde anführen, dass es vor allen Dingen aber auch die ethnozentrischen, das heißt migrationsskeptischen bis migrationsfeindlichen und nationalistischen Einstellungen in der Bevölkerung in einem gewissen Befreitungsgrad auch sind, die vor allen Dingen die AfD-Wahl unterstützten. Also ein Problem der jahrzehntelangen Entwicklung, die sicherlich eben durch Krisenerfahrungen und Krisendynamiken und eine Erosion des allgemeinen Vertrauens in demokratische Institutionen noch unterstützt wird, ist allerdings, dass wir eben diesen Schluss dieser Repräsentationslücke, wie man so schön sagt, konstatieren müssen, dass eben diese Einstellungen, die sich gegen eine pluralistische, liberale, offene Gesellschaft auch richten oder da große Skepsis haben, dass die eben der entscheidende Wahltreiber sind. Und in Thüringen, das durchaus eben sehr stark ländlich geprägt ist und das auch über eine durchaus stark konservativ geprägte Bevölkerung in einigen Landesteilen geprägt ist, ist das sicherlich nicht unerwartet, aber in seiner Dimension und in seinen Auswirkungen oder seinen erwarteten Auswirkungen umso erschreckender.
Ja, und dann kam 2020 und damit die Covid-19-Pandemie.
Für Thüringen sehr bedeutsam war, glaube ich, der sehr frühe Schulterschluss auch mit rechtsextremen Bewegungsstrukturen, die man gerade vor dem Hintergrund eben der heterogenen Protestmobilisierung der Corona-Zeit aktivieren konnte und wo man sehr schnell eben sich eben letzten Endes auch eines durchaus gut angewachsenen politischen Vorfelds bedienen konnte, umgreift auch Teile des tradierten rechtsextremen Milieus, aber eben auch solcher Strömungen wie der Reichsbürgerbewegung. Und wir sehen halt in den demoskopischen Untersuchungen, dass vor allen Dingen vor dem Eindruck der Corona-Pandemie und vor dem Hintergrund eben der Energiekrise und auch einer wahrgenommenen Performance- und Orientierungskrise der Bundespolitik geradezu, das Institutionenvertrauen, das Vertrauen in Bundes- und Landesregierung nochmal erhebliche Einbußen, Einbrüche erlebt hat und von dieser allgemeinen Unzufriedenheit und von dem verfestigten Verdruss gegenüber etablierter Politik und auch sicherlich Statusverlustängsten, die in der Thüringer Gesellschaft weit verbreitet sind, profitiert vor allen Dingen die AfD.
Angst ist kein guter Berater. Aber was bedeutet das denn eigentlich, was Axel Salheiser hier skizziert konkret, wenn die AfD also so sehr profitiert, wie er es sagt? Welche Szenarien sieht er mit Blick auf die Landtagswahl im September 2024?
Naja, gut, also das nicht unrealistische Szenario ist, dass die AfD stärkste Partei im Thüringer Landtag wird, die stärkste Fraktion stellt und sogar durch das schwache Abschneiden der kleineren Parteien in Thüringen, die Grünen und die Freiheitlich-Demokratische Partei, FDP, dazu befähigt werden, eine dritte Mehrheit und damit eine Sperrminorität einzunehmen. Und sollte ihr das gelingen, dann werden wir natürlich mittelfristig und langfristig vor einem Wandel der Politik stehen. Und letzten Endes ist es so, dass bei einer Minderheitenregierung, unter welcher Konstellation auch immer, es natürlich darauf ankommt, Mehrheiten zu organisieren, ja, die dann eben auch gegen den Widerstand von anderen Fraktionen der Opposition im Land durchgesetzt werden müssten. Und je nachdem droht natürlich die Gefahr, dass eben auch die AfD Anträgen zustimmt, beziehungsweise eben auch letzten Endes Forderungen stellen wird und sich eine Minderheitenregierung erpressbar machen muss, um eine Handlungsfähigkeit im Land auf Landesebene sicherzustellen.
Okay. Wir erleben seit Jahren einen rechtspopulistischen Aufwind und Axel Salheiser hat deutlich gemacht, warum diese Parteien überhaupt so erfolgreich sind und das in ganz Europa. In Ungarn konnte sich Viktor Orban eine neue Verfassung schreiben. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die versucht in Italien zurzeit eine Verfassungsänderung durchzusetzen, die sowohl das Wahlrecht als auch die Regierungsform entscheidend umgestalten soll. Geht sowas auch in Thüringen? Also könnte eine autoritär-populistische Regierung die elementarsten Spielregeln der Demokratie ändern? Das Szenario, das schauen wir uns jetzt genauer an, zusammen mit Friedrich Zillesen vom Thüringen-Team des Verfassungsblocks. Hey Friedrich.
Hallo Steffi.
Friedrich, du bist Redakteur beim Verfassungsblock und ganz kurz, was ist da dein Background?
Ich habe Rechts- und Politikwissenschaften an der Universität Leipzig studiert und bin dann als Redakteur beim Verfassungsblock gelandet. Und habe dort mit Max Steinbeiß zu Beginn des letzten Jahres darüber nachgedacht, wie man sein Volkskanzler-Szenario zu einem größeren Forschungsprojekt aufziehen könnte. In diesem Szenario hatte er vor ein paar Jahren schon gezeigt, wie ein Kanzler mit einer Regierungsmehrheit entscheidende demokratische Institutionen auf Bundesebene aushebeln könnte. Und das ganz ohne Gesetze zu brechen. Und mit Blick auf die Landtagswahlen im September 2024 ist aus diesen Überlegungen dann das Thüringen-Projekt entstanden.
Okay, und beim Thüringen-Projekt beschäftigt ihr euch eben mit verschiedenen Szenarien. Dann lass uns doch mal schauen, wie sieht das mit dem Wahlrecht in Thüringen aus? Könnte eine autoritär-populistische Regierung das verändern?
Wir haben uns ganz genau angeschaut, wie missbrauchsanfällig das Wahlrecht und Wahlen in Thüringen wären. Und ich würde insgesamt sagen, dass es hier nicht ganz so düster aussieht wie bei den Szenarien, die wir in den anderen Folgen besprochen haben. Es gibt zwar Ecken und Enden, an denen der Landesgesetzgeber herumdrehen könnte. Zum Beispiel könnte eine autoritär-populistische Regierung die Briefwahl schwerer machen. Aber ohne Rechtsbruch sind nicht so wahnsinnig dramatische Sachen denkbar, wie zum Beispiel das umfassende Gerrymandering in den USA, wo einige Bundesstaaten die Strategie auf die Spitze getrieben haben, die Grenzen von Wahlkreisen so zurechtzuschneiden, dass sie die Erfolgsaussichten einer Partei maximieren. Was ich aber sehr interessant finde, in Brandenburg und in Sachsen wird ja im September auch gewählt und hier könnte eine Regelung dazu führen, dass eine Partei begünstigt wird, die bei Direktmandaten, also bei der Erststimmenwahl, sehr stark abschneidet. Man spricht bei der Regel von der sogenannten Kappung von Ausgleichsmandaten. In Thüringen gibt es diese Regel so nicht, aber eine autoritär-populistische Regierung könnte sie einführen, vorausgesetzt natürlich, sie denkt, dass es ihr nützt. Und so kurz vor der Wahl sollte man jetzt in Brandenburg oder Sachsen an der Regel nichts mehr ändern, würde ich sagen. Aber der Blick über Thüringens Grenzen hinaus verdeutlicht, dass die Bundesländer eigene Staaten mit eigenen Regeln sind und man am Ende eigentlich jedes dieser Länder mal Stress testen sollte.
Okay. Was ich mich frage, ist, unter welchen Bedingungen kann denn überhaupt, also auch die aktuelle Thüringer Verfassung, aber eine Verfassung verändert werden? Was muss da grundsätzlich für passieren? Wie funktioniert das?
Also in Thüringen braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, um die Verfassung zu ändern. So ein Szenario, in dem irgendeine Fraktion oder eine autoritär-populistische Koalition auf solche Mehrheitsverhältnisse kommt, ist eher unwahrscheinlich. Wir sehen hier also, dass uns das Zweidrittelquorum, das es in den USA zum Beispiel nicht so gibt, hier Schutz bietet, auch wenn es natürlich eine Kehrseite hat. Da ist das Stichwort die Sperrminorität, die Juliana uns ja auch sehr ausführlich in der zweiten Folge erklärt hat. Es gibt in Thüringen aber noch eine andere Möglichkeit, Verfassungsänderungen vorzunehmen. Das Volk, genauer alle Stimmberechtigten, kann auch die Verfassung ändern. Das Grundgesetz kennt solche Regeln nicht, aber auf Länderebene gibt es relativ viele Instrumente direkter Demokratie und in Thüringen insbesondere die sogenannte verfassungsändernde Volksgesetzgebung. Das läuft eigentlich wie ein normales Volksbegehren in Thüringen. Das heißt, die Initiatoren, das kann jede Stimm- und wahlberechtigte Bürgerin sein, die Initiatoren müssen in 6 Wochen 5.000 Unterschriften für die Zulassung des Antrags auf ein Volksbegehren sammeln. Und dann wird der Antrag von der Landtagspräsidentin zugelassen. Zustande kommt ein Volksbegehren erst, wenn innerhalb von 2 Monaten 8 bzw. 10% der Stimmberechtigten ihre Unterschrift geben. Und wenn das geschafft ist, geht das Volksbegehren als Gesetzesentwurf in den Landtag ein. Wenn der Landtag den Gesetzesentwurf nicht übernimmt, findet ein Volksentscheid darüber statt. Das heißt, das Volk stimmt ab. Und bei Verfassungsänderungen gelten für den Volksentscheid dann schärfere Regeln als bei normalen Volksbegehren. Es muss also nicht nur eine Mehrheit der Abstimmenden dafür sein, sondern diese Mehrheit muss insgesamt auch 40% aller Stimmberechtigten im ganzen Land sein.
Okay, das finde ich ja aber schon krass, dass das Volk quasi abstimmen kann durch Volksbegehren über eine Verfassungsänderung. Und zugleich hast du ja gerade deutlich gemacht, dass es aber schon hohe Voraussetzungen braucht, bis sowas passieren kann.
Genau, also eigentlich ist es auch gar nicht so krass, denn das Volk ist ja am Ende auch dasjenige, das sich selbst eine Verfassung gibt. Also man kann es schon gut begründen, dass auch das Volk die Verfassung ändern können soll. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass der Ministerpräsident dieses Volksbegehren zur Chefsache erklärt und mit gehörig Regierungskommunikation begleitet und als alternativlos darstellt, und dann vielleicht der Volksentscheid auch noch sehr günstig mit einem Wahltermin zusammengelegt wird, sodass alle an die Urnen müssen, dann scheint es gar nicht mehr so unmöglich, dass die autoritär-populistische Regierung, die an sich keine Mehrheit für Verfassungsänderungen hätte, über diesen Weg wichtige Regeln verändern kann. In Italien läuft es im Prinzip unter etwas anderen Rahmenbedingungen genau darauf jetzt hinaus. In der einen Parlamentskammer gab es keine Zweidrittelmehrheit, in der zweiten Parlamentskammer wird es sie wohl auch nicht geben und danach folgt dann ein Referendum, es wird also das Volk entscheiden.
Und gibt es da keine rechtlichen Hürden, die genau sowas verhindern sollen?
Das kommt dann so ein bisschen darauf an, was da an der Verfassung geändert werden soll. Die Regierung oder ein Drittel der Mitglieder des Landtages können den Verfassungsgerichtshof noch vor der Zulassung fragen, ob das passt, was das Volksbegehren da zum Ziel hat. Letztes Jahr zum Beispiel hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof ein Volksbegehren nicht zugelassen, weil es unzureichend begründet war und rechtlichen Anforderungen nicht genug entsprach. Und dieses Volksbegehren hatte ausgerechnet zum Ziel, dass niemand in Thüringen zu einer Impfung gezwungen werden darf und war maßgeblich von der AfD initiiert. Hier sieht man, dass der Verfassungsgerichtshof besonders wichtig ist bei genau diesen Fragen, die Staat und Politik im Bundesland organisieren. Das haben wir auch neulich bei der Frage gesehen, ob die Wahl in Berlin wiederholt werden muss oder nicht.
Und wie ließe sich denn jetzt die Verfassung des Freistaats Thüringen im Sinne der autoritären PopulistInnen anpassen? Welches Interesse hätten die daran in eurem Szenario und wie könnten sie dabei vorgehen?
Das ist die wirklich spannende Frage, auf die es auch keine einfachen Antworten gibt. Es gibt nämlich im Grundgesetz eine Regel, die nicht besonders bekannt ist, aber in dem Fall dann ziemlich wichtig werden könnte. Das ist Artikel 28 Grundgesetz. Ganz grob zusammengefasst schreibt diese Regel vor, dass die Bundesländer, die ja eigene Staaten mit eigenen Verfassungen, Parlamenten, Gerichten sind, dass diese Bundesländer den Grundsätzen des Grundgesetzes entsprechen müssen. Genauer also, dass sie den Prinzipien Republik, Sozialstaat, Demokratie und Rechtsstaat grundsätzlich so folgen müssen, wie es das Grundgesetz vorgibt.
Okay, aber was bedeutet das konkret? Beim Prinzip Republik wahrscheinlich, dass Thüringen sich nicht vom Freistaat, vom Bundesland in ein Königreich verwandeln dürfte. Aber bei den anderen Punkten, Was wären da für Maßnahmen denkbar?
Das sind Fragen, die ziemlich untererforscht sind, auch weil es da in der Geschichte des Grundgesetzes so gut wie keine Fälle gegeben hat. Die Grundsätze des Rechtsstaats, das heißt wohl, dass jeder Akt der staatlichen Gewalt eine Rechtsgrundlage braucht, dass jedes Bundesland die Unabhängigkeit der Justiz zu wahren hat, dass Zugang zu Rechtsschutz bestehen muss, das Prinzip der Gewaltenteilung wichtig ist, dass alle Gesetze hinreichend klar und bestimmt sein sollen und noch viele andere Sachen. Das ist erstmal gut, dass wir da abgesichert sind, aber diese Bestandteile des Rechtsstaats sind ja nur in Grundsätzen zu entsprechen. Was das im Einzelfall dann genau heißt, kann man eigentlich erst prüfen, wenn es im Streit steht.
Hast du trotzdem ein Beispiel für uns, um es greifbarer zu machen?
Zum Beispiel, was wäre, wenn eine Behörde Gerichtsentscheidungen ignoriert? Das ist ja in den letzten Jahren schon ein paar Mal passiert, zum Beispiel bei der Umsetzung des Luftreinhalteplans in München, der ein paar Jahre lang blockiert wurde, bis die Regierung in München dann diese Blockade aufgegeben hat. Aber wie systematisch, dauerhaft und schwerwiegend dieses Verhalten sein muss, um eine Verletzung des Rechtsstaatsprinzips im Sinne von Artikel 28 zu sein, ist bislang ziemlich ungeklärt und wurde auch in dem Fall nicht so richtig klar. Im Rahmen unserer Szenarioanalyse kommt man daher sehr schnell ins Spekulieren. Und im Ernstfall werden das dann wahrscheinlich die Juristinnen in den Bundesministerien, die Artikel 28 und genau diese Frage auslegen müssten. Und das dann vielleicht auch unter sehr hohem Zeitdruck, wenn es hart auf hart kommt.
Wenn jetzt ein Bundesland, in unserem Szenario ist das ja Thüringen, auf die Idee kommt, die Landesverfassung zu ändern und da problematische Stellen drin stehen, ich könnte mir vorstellen, dass die anderen Bundesländer da doch eigentlich hellhörig werden sollten, müssten und da nicht einfach entspannt bald zugucken, oder? Also was könnten die tun?
Erstmal ist es ja der Bund, also die Bundesregierung, die dafür zu sorgen hat, dass alles in Ordnung ist und den Grundsätzen entspricht. Aber wie wird der Bund hellhörig? Also so ein regelmäßiges Monitoring gibt es nicht. Und wenn das Verfassungsgericht zum Beispiel ausfällt, wird das, glaube ich, medial sehr schnell durchdringen. Also das kriegen dann schon alle mit. Aber bei kleineren systematischen Grundrechtsverletzungen ist man sehr auf die Zivilgesellschaft und die Medien angewiesen, dass das Problem in die Justiz und in die Öffentlichkeit kommt. Und wir haben gesehen in Folge 3 und Folge 4, dass in unseren Szenarien ja auch die schon ziemlich unter Druck stehen könnten. Und auch der Bund muss eine gewisse Bereitschaft haben, in solchen Fällen in den Konflikt mit dem Bundesland, zum Beispiel Thüringen, zu gehen. Also da braucht es eine politische Willensbildung in der Bundesregierung, vor allem übers Wie, also über die Maßnahmen, die man dann da zu ergreifen hätte. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, weil Artikel 28 Absatz 3 eine Gewährleistungspflicht formuliert, stellt sich schon die Frage, wie oder wer den Bund da zum Gewährleisten verpflichten kann. Man könnte das durchaus so verstehen, dass auch die anderen Bundesländer den Bund zum Handeln klagen könnten, aber das ist halt noch nie passiert und völlig ungeklärt.
Okay, und innerhalb dieses Geflechts der föderalen Verfassungsordnung, das wir haben, welche Möglichkeiten hat denn der Bund dann, ein Bundesland zu sanktionieren, also in unserem Szenario jetzt Thüringen?
Also das Niedrigschwelligste wäre wahrscheinlich erstmal, dass der Bund versuchen könnte, politischen Druck auszuüben. Also einfach über Äußerungen, über politische Forderungen oder vielleicht wird auch an anderer Stelle gerade was verhandelt, wo man dann ein bisschen Druck machen kann. Als nächstes wäre es ganz entscheidend, dass das Bundesverfassungsgericht über diese Streitfrage entscheidet, auch damit Rechtssicherheit entsteht. Widerspricht Thüringen hier den Grundsätzen des Grundgesetzes oder vielleicht auch nicht? Und wenn wir uns dann aber vorstellen, dass es dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht gibt, dass Thüringen den Grundsätzen des Grundgesetzes widerspricht, eine Regierung in Thüringen das aber ignoriert und nichts ändert oder korrigiert, dann gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit, den Bundeszwang.
Da steckt das Wort Zwang drin, das klingt auf jeden Fall ziemlich repressiv.
Ja, JuristInnen sagen dazu gerne, dass es das schärfste Schwert ist. Der Bundeszwang gibt der Bundesregierung die Möglichkeit, die sogenannten notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, wenn ein Bundesland seinen Pflichten nicht nachkommt. Er könnte zum Beispiel Anweisungen erteilen, einen Beauftragten ins Land senden, ganze Gesetze oder Rechtsakte ersatzweise vornehmen oder im allerschlimmsten Fall die Bundespolizei in das Land schicken. Aber wenn wir uns das vorstellen, dass es so weit kommt, dann sind wir eigentlich nicht mehr weit weg von so einem Bürgerkriegsszenario. Und daher auch die Rede vom schärfsten Schwert oder der Ultima Ratio, also dem allerletzten Mittel. Der Bundeszwang hat seit Geltung des Grundgesetzes zum Glück nie Anwendung gefunden und ich hoffe, dass es dabei bleibt. Aber umso wichtiger ist es, dass man sich mit den Möglichkeiten und Grenzen dieser Mittel mehr beschäftigt.
Wir Wir schauen in diesem Podcast ja immer auch wieder ins Ausland. Ungarn hat viel mit Verfassungsänderungen gearbeitet, sich 2011 sogar eine neue Verfassung gegeben, die sogenannte Osterverfassung, die die Regierungspartei Fidesz unter Regierungschef Viktor Orban als Abschluss des Übergangs zur Demokratie bezeichnete. Ihre Gegner sehen darin eher den Anfang einer neuen autoritären Herrschaft. Und diese Osterverfassung, die gibt es nun seit 13 Jahren und die soll Orban davor bewahren, abgewählt zu werden. In Polen, da haben wir auch schon hingeschaut, sah es viele Jahre so aus, als wäre mit der Regierungspartei PiS der autoritäre Populismus gekommen, um zu bleiben. Und als wäre es zu spät, das Ruder nochmal rumzureißen. Doch dann kam es anders. Bei mir ist jetzt nochmal Klaas aus dem Thüringen-Team. Klaas, lass uns doch nochmal schauen, was da genau passiert ist in Polen.
Genau. Dort ist im vergangenen Jahr, also im Oktober 2023, die PiS zwar immer noch die stärkste Kraft geworden, aber die absolute Mehrheit im Parlament hat sie verfehlt. Die Opposition erreichte eine deutliche Mehrheit und stellt nun die Regierung unter Donald Tusk.
Wir haben ja in Folge 2 auch ausführlich über Polen gesprochen. Klaas, könntest du hier trotzdem nochmal anhand von 2, 3 Beispielen aufzeigen, welcher Schaden der Demokratie in Polen unter der PiS-Regierung entstanden ist?
Ja, ich würde sagen, dass es hier vor allem 2 Bereiche gibt, die besonders hervorstechen, nämlich die Medien und die Justiz. Im Bereich der Medien hat man vor allem die verfassungsrechtlichen Hürden abgebaut. Man hat das Verfassungsorgan, was dort zuständig war, entmachtet. Und man hat vor allem den Vorstand und die Programmdirektion der öffentlich-rechtlichen Sender direkt von einem sogenannten Rat der nationalen Medien bestimmen lassen, der direkt von der Parlamentsmehrheit wiederum kontrolliert wird. Im Ergebnis hatte man eine große Schwächung der kritischen Medienlandschaft und den Beginn der Aufbau von Propagandasendern. Im Bereich der Justiz ist vor allem die Justizreform 2017 hervorzuheben. Dort hat man eine Disziplinarkammer eingerichtet, die zum Beispiel über Anträge auf Aufhebung der richterlichen Immunität entscheidet. Außerdem gibt es einen vom Parlament kontrollierten Landesrichterrat, der ebenfalls über die Einsetzung und Benennung von RichterInnen entscheidet. Und der Justizminister ist zugleich der Generalstaatsanwalt. Unter dem Strich ist die richterliche Unabhängigkeit damit einfach nicht mehr gegeben, denn es gibt quasi parlamentarische Einflussmöglichkeiten, um den Richtern vorzuschreiben, wie sie ihre Urteile zu schreiben haben. Man kann nicht davon ausgehen, dass dort nicht politische Kalküle im Hintergrund stehen.
In Folge 2 haben wir mit Jens Matern über die Entwicklungen in Polen gesprochen. Er lebt dort und arbeitet als freier Korrespondent in Warschau und wir hören ihn hier jetzt auch nochmal.
Also der politische Umschwung war jetzt nicht so überraschend. Und man muss ja sehen, bei den Wahlen hat die PiS 5% mehr gehabt als die Bürgerkoalition. Und das war die eine Frage, wollen wir die PiS weiterhin haben, also die Partei Recht und Gerechtigkeit oder eben nicht? Und darum ging es im Oktober und das wurde erreicht, aber nur eben mit einer Koalition von recht unterschiedlichen Parteien.
Jens Matern macht auch nochmal deutlich, dass dadurch nun nicht über Nacht wieder alles wie vorher ist, also vor der letzten Amtszeit der PiS-Regierung und dass der Rückbau der Strukturen, welche die PiS in ihrer Regierungszeit umgesetzt und auch angestoßen hat, seine Zeit brauchen wird.
Wir haben noch den Präsidenten Andrzej Duda, der bis Sommer nächsten Jahres im Amt bleibt und der auf Seiten der PiS ist. Ja, das war ein Zögling und ist immer noch ein Zögling von Jarosław Kaczynski. Und er blockiert jetzt auch Veränderungen, weil er die Unterschrift nicht leisten will. Im Verfassungsgericht ist es immer noch so, dass dort auch die PiS dominiert. Die Sachen laufen langsam und es ist auch relativ langsam. Und es ist auch die Theorie von Marcin Maciak, der ist von der Stefan Batory Stiftung, das ist eine liberale Stiftung. Und der sagt auf jeden Fall, man muss es langsam machen. Denn wenn wir jetzt überstürzt das verändern, dann wird bei einer neuen Wahl, der politische Gegner das dann genauso wieder betreiben. Der Rechtsstaat ist mehr gesichert, wenn man diese Reformen langsam angeht.
Und wie ist das mit einer Rückkehr der PiS? Hält Jens Matern die eigentlich für ausgeschlossen?
Also die PiS kann durchaus wieder an die Macht kommen. Also jetzt in der Europawahl hat sie mit der Bürgerkoalition fast gleichgezogen, 1% weniger. Polen ist nun mal ein relativ konservatives Land, knapp 10% arbeiten in der Landwirtschaft, aber sind eigentlich viel mehr. 40% leben auf dem Land, das heißt, wenn ich in der Kleinstadt wohne, wird es schon nicht mitgezählt. Also das ist verankert, die Partei auf dem Land. Und klar, wenn jetzt die Regierung nicht miteinander klarkommt, kommt die PiS wieder zurück.
Okay. Okay, Klaas, was zeigt uns der internationale Vergleich, wenn es zu einer Regierungsbeteiligung autoritärer Populisten kommt? Können wir dadurch Aussagen über Trends treffen, auch für Thüringen?
Ich finde Aussagen über Trends immer sehr schwierig und wir sind ja auch keine Trendforscher. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass liberale Demokratien nicht zwangsläufig, nicht schicksalshaft in diesen Autoritarismus abrutschen. Dass die Strategie der autoritären Populistinnen, selbst wenn sie teilweise aufgeht, nicht zwangsläufig immer zu Ende geführt wird. Aber was wir auch sehen, ist, dass es halt passiert, wenn alle mitspielen. Wenn die Akteure des liberalen Verfassungsstaates eben überrascht werden und sich nicht dagegen wehren, dann kann es passieren. Viele Jahre hieß es ja immer in einem Satz, Polen und Ungarn. Jetzt muss man, glaube ich, nochmal neu darüber nachdenken und sagen, Polen kämpft sich auf eine Art zurück, aber in Ungarn sieht es aktuell ja immer noch so aus, als sei das nicht so einfach möglich. All das hängt eben auch zusammen mit den Verfassungsänderungen und den Wahlrechtsfragen, denn wenn man die Spielregeln als solche ändert, dann ist eine Umkehrung dieser Entwicklung eben viel, viel schwieriger. Und gleichzeitig ist ja auch in Polen die Entwicklung sehr ambivalent, denn wie Jens Matern uns berichtet hat, ist die Gefahr aktuell keineswegs gebannt. Wir haben immer noch die PiS als stärkste Partei und die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz sowie die freien Medien wieder aufzubauen, das wird eine gewaltige Kraftanstrengung. Ich möchte an dieser Stelle meine kleine Metapher von Maximilian Steinbeis, unserem wissenschaftlichen Leiter, bemühen, der einmal gesagt hat, erst wenn die Sturmflut wieder vorbei ist, sieht man den Schaden, der am Ufer entstanden ist. Es ist also viel einfacher, solche Entwicklungen gleich zu Beginn zu stoppen, als sie dann wieder rückgängig zu machen. Zwar gibt es immer diese Kipppunkte und deswegen auch Hoffnung, aber desto länger man wartet, desto schwerer wird es eben. Um mal bei den maritimen Metaphern zu bleiben, selbst wenn man mitten im Sturm ist, ist es nicht zu spät, das Ruder nochmal rumzureißen. Tatsächlich gibt es aber irgendwann diesen Punkt, in dem auch ein solches Rumreißen des Ruders nicht mehr viel bringt, weil das Schiff einfach vorher schon untergegangen ist.
Okay, dann greife ich das Bild doch direkt mal auf. Wir vermuten also, dass uns eine Sturmflut bevorstehen könnte bei den Landtagswahlen im September. Und jetzt geht es darum, sich darauf vorzubereiten. Welche Schlussfolgerungen zieht ihr denn daraus mit Blick auf Thüringen?
Am wichtigsten ist mir zu betonen, gerade wenn man viel über diese internationalen Ländervergleiche spricht, dass man zwar im Ausgangspunkt immer auf diese Strategie gucken kann und auch viel Inspiration kriegt für wichtige Felder, die angegriffen werden können. Aber ganz, ganz schnell wird es sehr, sehr individuell, wird es sehr konkret. Man muss dann sehr spezifisch sich den Kontext einer Rechtsordnung und auch den politischen Kontext eines Bundeslandes zum Beispiel angucken, wenn man über konkrete Szenarien reden will. Ich glaube, das haben wir die letzten Folgen auch gesehen. Denn nur so gewährleistet man, dass man eben kein abstraktes Geraune betreibt und irgendwie über Gefahren munkelt, sondern dann ganz konkret benennen kann, was eigentlich die Gefahr ist. Denn zum Beispiel sagt man dann, okay, hier ist das rechtliche Einfallstor. Das ist die genaue Dynamik, die wir hier vorfinden. Und das zusammengenommen ergibt dann diese Gefahr, diese Möglichkeit, diesen oder jenen autoritären Umbau vorzunehmen und an dieser konkreten Stelle dann auch zum Beispiel Minderheiten Schaden zuzufügen. Dabei geht es auch um das oft vorgebrachte Argument, dass man den autoritären Populismus ruhig mal kommen lassen soll, ihn ruhig mal in Regierungsverantwortung lassen soll, dann könnte er schon beweisen, dass er eigentlich keine Antworten parat hat. Das Gefährliche an diesem autoritären Populismus ist aber ja gerade, und ich glaube, das haben wir auch schon häufiger gesagt, dass er sich immer so inszenieren kann, dass er am Ende dann doch die Opferrolle spielt. Und sie einmal ranzulassen, um dann vermeintlich mehr Material für schärfere Instrumente wie ein Verbotsverfahren zu sammeln, das geht auch aus einem weiteren Grund nicht. Es geht hier nicht nur um institutionellen Umbau oder um Veränderungen von demokratischen Gremien, sondern es geht eben auch um Menschen. Der konkrete gesellschaftliche Schaden, der entstünde, lässt dies nicht zu. Denn wenn man das Wort Grundrechtsschutz ernst nimmt, dann kann man nicht einfach Leute vor den Bus werfen, um dann am Ende den Busfahrer aufzuhalten.
Eine Frage, die wir hier ja quasi die ganze Zeit mittragen, über alle Folgen hinweg, die wir uns stellen, ist, wie wehrhaft ist unsere Demokratie denn? Beziehungsweise, was muss passieren, damit sie wehrhaft ist? Hast du darauf eine Antwort?
Ich glaube, diese Frage wird aus gutem Grund oft gestellt, weil sie nämlich gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und meine vielleicht auch etwas banale Antwort wäre hier, dass unsere Demokratie eben immer nur so wehrhaft ist, wie wir es sind. Es gibt all diese repressiven Mittel, es gibt diese Rechtsmechanismen, wie zum Beispiel das Verbotsverfahren mit sehr, sehr einschneidenden Rechtsfolgen. Man kann wirklich eine Partei vollständig vom politischen Wettbewerb ausschließen. Auch Vereine lassen sich verbieten und mit der Grundrechtsverwirkung nach Artikel 18 Grundgesetz kann man sogar einzelnen Menschen ihre Grundrechte entziehen. Die Frage ist aber ja eher, ist es überhaupt sinnvoll, diese sehr harten Instrumente einzusetzen, insbesondere das Verbotsverfahren, oder gibt es nicht andere Wege, die auch gesellschaftlich besser funktionieren, um eine solche Bedrohung zu bekämpfen? Es gibt aber auch Fälle, wo das meiner Meinung nach recht eindeutig zu beantworten ist, diese Frage. So zum Beispiel der Fall des bekennenden Neonazis Tommy Frank, der in Thüringen zu der diesjährigen Landratswahl zugelassen wurde und auch einen erheblichen Stimmenanteil bekommen hat. Und das, obwohl im Thüringer Kommunalwahlrecht sehr, sehr klar formuliert ist, dass diejenigen, die für die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht eintreten, auch nicht zum Landrat oder Bürgermeister gewählt werden dürfen.
Aber sag mal, bei allen Gegenstrategien oder Verteidigungsmechanismen, von denen wir uns ja schon mal, ja, oder von denen es jetzt schon mal gut ist, dass es die gibt und dass wir die auch sehen, aber irre ich mich oder wäre das nicht alles besser schon gestern oder vorgestern passiert? Worauf ich hinaus will, ist es jetzt eigentlich eher 5 vor 12 oder schon 5 nach 12?
Zu deiner ersten Frage, ja, es wäre schön, wenn das schon gestern oder vorgestern passiert wäre. Aber zu deiner zweiten Frage, ich würde trotzdem sagen, dass es weiterhin 5 vor 12 ist. Denn der ganze Clou jetzt auch von unserer Szenario-Herangehensweise ist ja, dass wir uns hier, wenn man mal einzelne kommunale Positionen außen vor lässt, noch vor einer Machtübernahme befinden. Das ist gerade anders, als es in Polen oder in Ungarn ist. Und selbst Polen hat ja auch gezeigt, dass sozusagen auch 5 nach 12 immer noch ein Zeitpunkt sein kann, in dem sich Dinge umkehren lassen und in dem es noch nicht zu spät ist. Ich glaube aber trotzdem, die 12-Uhr-Zeit sollte trotzdem ernst genommen werden, denn wir sollten jetzt die Debatten führen. Man müsste jetzt vernünftig mit der Gefahr des autoritären Populismus umgehen, müsste sie ernst nehmen, müsste über diese Strategie aufklären und sie entlarven, bevor sie sich in Deutschland so richtig warm läuft.
Wie sieht's denn mit den Lösungsstrategien und den rechtlichen Fixes, die du uns jetzt hier auch dargelegt hast und die wir auch in den Podcast-Folgen jeweils besprochen haben, aus? Sind das jetzt irgendwie, ist das die Rettung oder ist das vollumfassend hilfreich?
Ich glaube, in dieser Folge hatten wir noch gar kein gutes Beispiel für so einen rechtlichen Fix und deswegen würde ich einmal ein Beispiel machen. Und zwar kann man ja die Kündigung des Medienstaatsvertrags als Ministerpräsident einfach durch eine Unterschrift so in die Tat umsetzen, das im Bereich Medien natürlich ein sehr gefährliches Szenario ist. Unsere Idee wäre es an der Stelle, dass es stattdessen eine Entscheidung des Landtages braucht. Und das könnte man auch so in die Verfassung schreiben. Und so ähnlich steht das auch in anderen Landesverfassungen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder Hamburg. Das ist ein Beispiel für eine Änderung gleichzeitig auch, die relativ geringe demokratische Kosten hat. Was heißt das, demokratische Kosten? Man hat eben nicht den Verlust von, sage ich mal, demokratischer Legitimation oder von transparenten Entscheidungsvorgängen, sondern im Gegenteil, man hat einen Zuwachs an transparenten Entscheidungsvorgängen, denn im Parlament wird in öffentlicher Debatte darüber abgestimmt und beschlossen. Das ist viel transparenter, das ist viel offener, als wenn es der Ministerpräsident einfach alleine entscheiden kann. Gleichzeitig ist aber das Szenario durch diese Lösung nicht vom Tisch. Denn es kann zwar nicht mehr der Ministerpräsident alleine machen, aber mit einer Mehrheit im Parlament wäre es ja ohne weiteres immer noch möglich. Und wer den Ministerpräsidenten stellt, der hat meistens eine Mehrheit im Parlament. Eine Verbesserung wäre es aber trotzdem, denn gerade in Thüringen werden wir ja wahrscheinlich die Konstellation einer Minderheitsregierung haben. Das heißt, der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin hat eben gerade diese Mehrheit vielleicht nicht. Außerdem ist diese öffentliche Debatte immer noch ein Weg, um das Ganze nicht durchs Hinterzimmer, sondern im offenen Plenarsaal zu machen. Man sieht also, es gibt Veränderungen, die möglich sind, die auch etwas bringen, die ein kleiner Schritt sind, die aber letztlich nicht Szenarien vollständig auflösen können.
Wenn ihr die vorherigen Folgen gehört habt, dann wird euch immer wieder auch aufgefallen sein, dass unsere Expertinnen, aber auch das Team vom Verfassungsblog nicht müde werden, immer wieder zu erwähnen, dass es vor allem auch auf uns, mich und genauso wie euch, die ihr das gerade hört, ankommt, dass wir was beitragen können. Und bei mir ist jetzt nochmal Friedrich Zillesen vom Thüringen-Projekt. Friedrich, ihr sprecht da vom zivilen Verfassungsschutz. Was genau meint ihr damit?
Ziviler Verfassungsschutz. Dieser Begriff soll die Bedeutung von Demokratinnen und Demokraten für den Schutz unserer Verfassung in den Vordergrund rücken, also für unseren liberalen, Menschenrechte und Minderheiten schützenden demokratischen Rechtsstaat. Gemeinsam sind wir der wichtigste Schutzschirm, der größte Resilienzfaktor, wenn man so will. Wir können das nicht allein einem Gesetzestext, einem Parteiverbot oder Institutionen wie dem Verfassungsschutz überlassen.
Okay, aber wie würde das denn konkret eurer Meinung nach aussehen? Also sagen wir mal, wenn ich jetzt gleich mit dem Hören der Folge durch bin und dann rausgehe, was kann ich machen? Weil oft denkt man ja schon, ich als Einzelne, als Einzelner, was kann ich schon groß ausrichten?
Grundsätzlich müssen wir uns einfach bewusst machen, dass jede liberale Demokratie zwangsläufig Schwachstellen haben muss. Wenn sie freiheitlich sein will, muss sie auch ihren Feinden ein Stück weit Freiheit gewähren. Würde sie das nicht tun und sich nach allen Seiten hin absichern, wäre sie irgendwie auch autoritär. Von dieser Grunderkenntnis aus macht es Sinn, die konkreten Schwachstellen genauer zu erforschen und zu kennen, um die autoritär-populistische Strategie zu antizipieren. In manchen Fällen kann der Gesetzgeber Einfallstore schließen, wie wir mit unserem Policy Paper gezeigt haben. Aber in den meisten Fällen müssen sich Institutionen, EntscheidungsträgerInnen, Zivilgesellschaft und auch die politische Öffentlichkeit wehren, wenn die autoritär-populistische Partei einen Schachzug unternehmen sollte.
Und hast du ein Beispiel von einer Zivilgesellschaft, die sich zur Wehr setzt oder zur Wehr gesetzt hat?
Ein gutes Beispiel ist Israel. Dort hatte die Regierung mit einer Reform versucht, das oberste Gericht zu schwächen. Und dagegen wurde monatelang massiv protestiert. Und die Rechtswissenschaft hat auch eine wichtige Rolle gespielt, um über die Reform und ihre Konsequenzen aufzuklären. Und mit diesen Protesten konnte die Reform auch dann erstmal abgewendet werden. Aber wir müssen gar nicht so weit schauen. Im Winter haben nach den Korrektivrecherchen, die Remigrationspläne in Deutschland öffentlich gemacht haben, Millionen von Menschen gegen Rechtsextremismus protestiert. Manche Schätzungen gehen sogar davon aus, dass das die größten Proteste in der Geschichte der Bundesrepublik waren. Und das war ein wahnsinnig wichtiges Zeichen, eine Art Fundament eigentlich. Insbesondere für die Menschen, die protestiert haben, um sich gegenseitig rückzuversichern über gemeinsame Werte und ihre gegenseitige Unterstützung. Und bei diesen Demos haben wir gemerkt, wie viele wir sind.
Friedrich, ich danke dir für deine Ausführungen zum zivilen Verfassungsschutz und generell für den Einblick in eure Arbeit.
Vielen Dank.
Okay, Klaas, damit sind wir am Ende dieser Folge und auch dieses Podcasts angelangt. Wir wollen aber nochmal die heutigen Erkenntnisse zusammenfassen. Wie leicht ließe sich die Verfassung verändern und wie sieht's mit dem Wahlrecht aus?
Die Verfassungsänderung ist eine sehr hohe Hürde. Es kommt auf die anderen Parteien an. Wenn die sich weiterhin demokratisch und auch gegenüber der autoritär-populistischen Partei kritisch verhalten, kriegt diese wohl kaum eine Zweidrittelmehrheit für die Verfassungsänderung zustande. Und auch das Wahlrecht ist ganz gut abgedichtet.
Okay, das ist schon mal gut. Und könnte der Bund denn im Falle eines Falles auch eingreifen?
Tja, theoretisch gibt es da tatsächlich eine Pflicht im Grundgesetz und mit dem Bundeszwang auch ein Mittel, ein Instrument. Das Problem ist aber, dass diese Instrumente in der Praxis kaum bis nie angewendet wurden und damit in vielerlei Hinsicht eine Blackbox sind.
Und weil wir am Ende des Podcasts sind, wollen wir nochmal kurz zusammenfassen, welche Bereiche des Staates am anfälligsten für den autoritären Populismus sind. Klaas, fang du doch mal an, was sind die gefährlichsten Szenarien?
Ja, also im Parlament, da gibt es mit der Sperrminorität und mit anderen Minderheitsrechten allerhand Möglichkeiten, Schaden anzurichten.
Die Justiz haben wir uns genauer angeschaut in Deutschland und festgestellt, theoretisch ist die gut geschützt und trotzdem können Richterwahlausschüsse oder auch Verfassungsrichterwahlen politisiert werden.
Die Medien und die Schulen sind ebenfalls anfällig. Man könnte den Medienstaatsvertrag kündigen und man könnte über das Bildungsministerium für eine autoritäre Wende im Schulbereich sorgen.
Ja, und im Kultur- und Zivilgesellschaftssektor, da kann es allein deshalb recht schnell brenzlig werden, weil finanzielle Förderung sich schlicht beenden lässt. Und ohne Mittel bleibt von der Kunstfreiheit dann nicht mehr viel übrig.
Und der Sicherheitsbereich finde ich persönlich besonders besorgniserregend. Die autoritären Tendenzen, die wir schon heute dort beobachten können, führen dazu, dass wir ohne große Gesetzesänderungen allerlei Repressionen befürchten müssen, sollte dieser hierarchische Apparat in die Hände einer solchen Partei fallen.
Wir müssen also festhalten, es gibt erschreckend viele Einfallstore, auch erschreckend viele Möglichkeiten, wie eine autoritär-populistische Regierung wichtige Pfeiler der Demokratie mit Mitteln der Demokratie schwächen kann. Aber wir haben auch gelernt, wir sind nicht verloren und die Demokratie ist nicht verloren und vor allen Dingen müssen wir nicht einfach so dabei zuschauen.
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube sogar im Gegenteil, wir haben jetzt einfach ein realistisches Bild von all den Möglichkeiten und sind teilweise besser darauf vorbereitet. Auch können wir Teile davon bereits durch Lösungsansätze, durch rechtliche Fixes vielleicht im Vorhinein entschärfen. Und in anderen Fällen kommt es dann eben auf Akteure an, die mitspielen oder eben nicht. Diese Entwicklung ist überhaupt kein Selbstläufer, sondern wir haben es in der Hand, sie zu verhindern.
Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr uns so viele Einblicke in eure Arbeit gegeben habt und damit auch eine Möglichkeit, besser zu wissen, was da vielleicht auf uns zukommt und auch, dass es noch nicht zu spät ist, sich einen optimistischen Blick zu behalten.
Danke euch und danke an alle, die bis hierhin dran geblieben sind.
Ja, und das war sie, die sechste und letzte Folge von Thüringen 2024, Was wäre wenn? Wir hoffen, ihr konntet viel für euch mitnehmen und solltet ihr bei den anstehenden Landtagswahlen in den entsprechenden Bundesländern wahlberechtigt sein, dann nutzt euren Einfluss und geht wählen. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast teilt, wo immer ihr könnt, in den sozialen Medien, bei euren FreundInnen, in der Familiengruppe. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch gern auch eine positive Bewertung da. Das hilft anderen nämlich dabei, diesen Podcast zu finden. Thüringen 2024, Was wäre wenn, ist eine Haus-1-Produktion für die Bundeszentrale für politische Bildung, die ohne die Arbeit von mehr als einem Dutzend Menschen gar nicht möglich wäre. Redaktion für diese Folge hatten Steffi Groth, Klaas Müller, Friedrich Zillesen, Katrin Rönicke, Cornelius Strobel und Jana Kergel. Unsere Reporterin in Thüringen ist Esther Stefan. Schnitt, Musik und Sounddesign kommen von Joscha Grunewald. Und die Grafik hat Lars P. Krause gemacht. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.